Ja, liebe Geschwister, ich bin dankbar, dass ich heute Abend unter euch sein darf, dass wir die Möglichkeit haben, auf Gottes wunderbares Wort zu hören miteinander. Und bevor wir dieses Wort miteinander aufschlagen, haben mich die Brüder gebeten, dass ich doch noch etwas sagen möchte, auch zu meiner Person und vielleicht in aller Kürze so viel, dass ich eigentlich nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, dass meine Eltern zwar evangelisch waren, aber eigentlich nur einmal im Jahr in die Kirche gingen, wenn überhaupt, und ich eigentlich gar nichts von der Bibel und dem Glauben an den Herrn Jesus Christus mitbekommen hatte in meiner Jugend. Und ich gehörte, bin Jahrgang 1953, zu der Generation, die damals beeinflusst wurde im Westen von dem Marxismus, von einer ganz schlimmen Strömung, eigentlich der Ablehnung aller Autorität und aller göttlichen Ordnung. Ich habe mit 13 Jahren Marx und Freud gelesen und habe begonnen, mich gegen alle Autoritäten aufzulehnen, besonders natürlich gegen meine Eltern, und war dann eine ganze Zeit lang ein marxistischer politischer Aktivist. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man die Realität des Marxismus erlebt hat. Aber für uns war das ja alles Theorie und weit weg. Und für uns hatte das damals eine ganz ideale Ausstrahlung. Das war die Hoffnung auf ein besseres Leben, auf eine bessere Zukunft. Und der Marxismus hatte eine ganz starke Anziehungskraft für mich. Ich habe also viel auch gelesen. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, furchtbare Sachen, aber sie waren für mich eine Zeit lang sehr faszinierend. Und es war eigentlich erst, nachdem Gott eingegriffen hat und mich aus diesem marxistischen Aktivismus herausbefördert hat, das geschah einfach auch dadurch, dass ich wegen irgendeiner Linienabweichung ausgeschlossen wurde aus der Gruppe, in der ich da so lange aktiv war, und dann fiel ich in ein tiefes Loch. Und ich habe gemerkt, was ist eigentlich überhaupt der Sinn meines Lebens? Wozu bin ich hier auf dieser Erde? Früher habe ich immer gedacht, ja, um die proletarische Revolution voranzutreiben und zu streiten für eine bessere Gesellschaft. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich nicht glaubwürdig. Ich habe auch gemerkt, der Marxismus enthält eine tiefe Lüge. Ja, er sagt im Grund, wie aller Humanismus, der Mensch ist von Natur aus gut. Man muss nur die Umstände verbessern, dann wird er der beste und brävste und liebste Mensch von der Welt. Dann ist alles gut, die Gesellschaft wird gut. Hauptsache, man verändert ungerechte Verhältnisse. Und mir ist immer deutlicher geworden, nein, nein, das Problem liegt in meinem eigenen Herzen. Das Problem liegt im Inneren des Menschen. Er ist eben nicht gut. Es muss sich in meinem Inneren etwas verändern. Und dann habe ich angefangen, auch letztlich diesen Materialismus abzulehnen, den ja die Marxisten hatten. Es gibt nichts anderes als Materie. Im Prinzip sagen das auch die Schulen, die Lehrer heutzutage, die offizielle Auffassung. Es gibt nur eben dieses, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, mit unserem Verstand ergründen können, nichts weiter. Und so habe ich gemerkt, es muss im Grund etwas Höheres geben. Es muss Gott geben. Und leider habe ich meine religiöse Suche am Anfang im ganz falschen Bereich begonnen. Ich habe also mich interessiert dann für fernöstliche Lehren. Ich habe Zen-Meditation betrieben, buddhistische Bücher gelesen, hinduistische Literatur, Konfuzius, Yoga betrieben. Ja, also diese ganze Esoterik, diese ganzen finsteren Lehren eigentlich, die aus dämonischer Quelle kommen, die haben mich zunächst mal fasziniert und angezogen. Und eine ganze Weile war ich also in dieser alternativen Bewegung drin. Ich habe auch dann, wurde Vegetarier, ich habe Ökologie und diese grüne Friedensbewegung. Zwar so war ich stark engagiert. Ja, und das alles hat mich aber irgendwo innerlich trotzdem in Finsternis und Leere gelassen. Ich habe empfunden, irgendwo, das ist es nicht. Und erst ziemlich spät in dieser Suche nach Sinn bin ich auch darauf gekommen, einmal in der Bibel zu lesen. Wie gesagt, das Christentum war für mich das Allerletzte. Ich habe das verachtet. Ich habe da auch nichts drüber gewusst von echtem Christentum. Ich hatte nur das Kirchenchristentum bei uns vor Augen und das hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Ja, und dann habe ich also in der Bibel gelesen. Und das war das Interessante, dass die Bibel durch Gottes Gnade sehr stark zu meinem Herzen gesprochen hat. Ich habe gemerkt, das ist etwas ganz anderes als diese dunklen und verworrenen Weisheitsbücher, die ich früher gelesen hatte. Hier spricht jemand mit großer Autorität und Klarheit, nämlich der Herr Jesus selber. Besonders das Johannesevangelium hat mich ganz stark angesprochen. Ich habe gemerkt, das sind wirklich Worte des ewigen Lebens. Ja? Und ich habe mir es immer bewusster geworden, jawohl, Jesus Christus ist wirklich der Sohn Gottes. Und ich habe gewusst, der Herr Jesus will eine Entscheidung von mir. Ich muss mich bekehren. Ich muss ganz bewusst Schluss machen mit meinem Sündenleben, mit meinem rebellischen Eigenleben, das ich bis dahin geführt hatte. Und es war schon auch ein Kampf, bis ich an den Punkt kam, dass ich gesagt habe, ich will mein Leben ganz dem Herrn Jesus übergeben. Ich will mich bekehren zu ihm. Und das hat der Herr dann geschenkt. Da war ich 30 Jahre alt. Und der Herr hat mir neues Leben geschenkt, hat mir auch gleich von Anfang eine Liebe zu seinem Wort geschenkt. Ja, ich habe als Jungbekehrter bin ich oft um 3:30 morgens aufgestanden und habe dann 2 Stunden stille Zeit gemacht und war so begeistert. Ich wollte gar nicht aufhören mit Lesen der Bibel. Das war für mich so etwas Wunderbares zu sehen. Ich darf in der Bibel den lebendigen Gott erkennen. Meinen Herrn, den ich annehmen durfte, er offenbart sich mir in seinem Wort. Leider ging diese Freude und diese Begeisterung auch für Gottes Wort irgendwann mal auch wieder zurück. Das ist ja manchmal dann so, wenn man sich jung bekehrt, dass Gott einem viel Kraft und Freude auch schenkt, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und dann wird man an bestimmten Punkten untreu, man macht faule Kompromisse und dann geht diese Freude zurück, leider. Und das ist auch eine kritische Zeit in unserem geistlichen Leben, wenn so diese erste Liebe, die erste Kraft und Freude nach der Bekehrung zurückgeht. Wie geht es dann weiter? Gehen wir immer weiter zurück in ein formales Leben der Nachfolge, wo man gar nicht mehr echt wirklich mit dem Herrn lebt? Oder erbitten wir uns die Gnade zur Buße, zur Umkehr wieder neu zu ihm und zu seinem Wort zurückzukommen? Für mich war diese Krisenzeit leider auch eine Zeit, wo ich dann wirklich vom Herrn und seinem Wort ein Stück abgewichen bin. Ich bin dann in eine charismatische Gruppe gekommen, die schien sehr Faszinierendes zu bieten, ein interessanteres, ein höheres, ein kraftvolleres Christsein als das, was ich bis dahin gewohnt war und was ich aus der Bibel kannte. Und ich habe mich dieser Verführung geöffnet, war eine ganze Zeit lang aktiver Charismatiker, habe viel religiöse Aktivität mitgemacht und habe doch im Nachhinein gemerkt, diese ganze Zeit hat mir geistlich sehr, sehr geschadet. Ich bin innerlich ein Stück weggekommen vom Herrn Jesus, auch von seinem Wort weggekommen. Ich hatte nicht mehr diese Liebe zum Wort Gottes, diesen Eifer für den Herrn. Und so hat der Herr nach einer Zeit uns Buße geschenkt, uns auch die Augen geöffnet, dass wir da in eine Verführung geraten waren, hat uns wieder herausgeführt und wieder ganz neu zu seinem Wort hingeführt. Ich habe gemerkt, in all den verschiedenen Stimmen, die in der Christenheit der letzten Zeit aufklingen, ist es ganz entscheidend wichtig, dass wir uns an das Wort Gottes halten, damit wir die Wahrheit von der Lüge und das Original von der Fälschung unterscheiden können. Denn das war etwas, was mich sehr beschäftigt hat im Nachhinein. Die Charismatiker haben ihre falschen Lehren alles auch mit der Bibel irgendwo begründet. Und ich habe geglaubt, dass es wahr ist, was sie sagen. Ja? Es klang so biblisch. Als ich dann später die Bibel tiefer studiert habe, habe ich gemerkt, ja, die verdrehen ja die Bibel. Ja? Die sagen das ja gar nicht wirklich, was die Bibel sagt, sondern sie reißen Bibelzitate aus dem Zusammenhang, verdrehen sie und dann kommt etwas ganz anderes dabei raus. Aber damals war ich noch nicht so gefestigt im Wort Gottes. Ich habe die Bibel geliebt, aber ich habe sie noch nicht wirklich gekannt. Und so konnte man mir ein X für ein U vormachen. Und das wurde mir später sehr wichtig. Wir müssen unsere Bibel studieren. Wir müssen sie gut kennen. Wir müssen sie erforschen. Es genügt nicht, sie oberflächlich zu lesen. Sonst werden wir in der heutigen Zeit verführt von Dingen, die sich christlich und biblisch nennen, die aber nicht wirklich christlich und biblisch sind. Das war mir eine heilsame Lehre, eine schmerzhafte Lehre aus diesem Irrweg, der mich doch 5, 6 Jahre meines Lebens, meines geistlichen Lebens ein Stück weit gekostet hat, die ich vergeudet habe, ein Stück weit in irreführenden Bewegungen. Aber dann, als ich wieder zurückkommen durfte zum Herrn und seiner Wahrheit, da war mir auch klar, ich möchte mich von ganzem Herzen ab jetzt ganz an das Wort Gottes halten. Ich möchte wirklich die Bibel ernst nehmen als Leitlinie auch meines Lebens, bis hinein in die einzelnen Bereiche. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Unsere Herzenshaltung zur Bibel bestimmt auch ein Stück unser ganzes Christsein, ob wir ein oberflächliches, ein loses, ein Christsein leben, das letztlich gar keine wirkliche Nachfolge dem Herrn Jesus nach ist, oder ob wir wirklich in der Nachfolge und im Dienst für unseren Herrn Jesus stehen. Das hängt letztlich von unserer Stellung zum Wort Gottes ab. Der Herr sagt, was nennt er mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Und der Herr sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und das wurde mir ganz neu wichtig, dass ich doch das Verlangen hatte, dem Wort Gottes wirklich zu folgen, zu gehorchen, mich unterzuordnen unter das Wort und wirklich auch das Wort Gottes zu studieren, damit ich nicht noch einmal verführt würde auf einen falschen Weg. Und ihr Lieben, das ist so wichtig und das ist mir auch wichtig für diese Tage, dass wir lernen, die Bibel wirklich ernst zu nehmen als das Wort, das uns wirklich ein Licht auf unserem Weg ist. Ja, das Zitat aus dem Psalm 119, das haben wir vielleicht in unseren Wohnungen hängen und wir zitieren das manchmal. Aber ihr Lieben, ist es auch wirklich so? Lassen wir das wirklich zu, dass das Wort Gottes das Licht auf unserem Weg ist? Manchmal ist dieses Licht nämlich unbequem. Wisst ihr, das ist schön, wenn das Licht so vor uns hinscheint und uns die Hindernisse zeigt, aber manchmal scheint dieses Licht auf uns. Es scheint in unser Herz hinein. Es zeigt uns plötzlich Hindernisse, die in uns stecken, wo der Herr Jesus sagt, das hindert mich, mit dir weiterzukommen. Tu es weg aus deinem Leben. Und was ist dann? Freuen wir uns dann auch noch am Licht und am Wort? Ja, das sind so Dinge, die wollen wir miteinander auch heute Abend und später besprechen. Mich hat es ganz persönlich, ganz ernsthaft auch betroffen. Und ich habe gemerkt, ich habe auch letztlich deswegen mich verführen lassen und bin in eine Sackgasse, in einen gefährlichen Abweg vom echten biblischen Glauben gekommen, weil ich letztlich mich dem Wort Gottes nicht in aller Einfalt untergeordnet habe, weil da ein Stück Hochmut war. Ich wollte mehr haben als nur das Wort. Das ist ja das, was der Teufel in der Charismatik verspricht. Oh, du kannst Prophetenoffenbarungen bekommen, du kannst Bilder und Visionen sehen, du kannst himmlische Dinge sehen, die stehen gar nicht in dem Buch drin. Du kannst mehr wissen als der, der bloß in der Bibel liest. Das ist die Verführung des Teufels. Ja? Und dabei ist die Bibel so reichhaltig in dem, was Gott uns durch sie offenbart, dass kein Gläubiger, und wenn er 90 Jahre gläubig wäre und jeden Tag drin forschen würde, keiner kann es ausschöpfen, was in der Bibel steht. Keiner kann diese Wahrheiten völlig ausschöpfen und sagen, jetzt habe ich alles erfasst. Ja? Es gibt bösartige Verführer und Schwärmer. Ich sage das nur mal so, wie man auch zur Bibel stehen kann. Die sagen, ach weißt du, wenn du in der täglichen Verbindung mit deinem Geliebten stehst, dann musst du die Liebesbriefe nicht mehr lesen. Ja, sprich, ich bin so mystisch mit Gott verbunden und höre ständig seine Stimme. Ich brauche die Bibel gar nicht mehr, dieses Buch. Ja, ich höre selber von Gott, was er mir zu sagen hat. Das ist eine ganz gefährliche Verführung. Ja, das sind die Leute, die im Grunde die Stimme des Teufels hören und meinen, es sei die Stimme Gottes. Die Stimme Gottes hören wir in seinem Wort und durch sein Wort. Das ist die Stimme des guten Hirten. Und die zu hören und auch zu unterscheiden von den falschen, verführerischen Stimmen, die heute immer lauter werden und immer mehr werden, in der Christenheit wohlgemerkt, unter biblischen Vorzeichen. Das ist etwas ganz Entscheidendes, wenn wir als Christen unseren Weg bis ans Ziel gehen wollen. Ja? Es gibt da einen, der versucht, uns wegzuführen von dem rechten Ziel. Und das bedeutet auch immer, der Teufel versucht, uns wegzuführen von der Bibel. Ja, solange wir wirklich mit einem aufrichtigen Herzen bei der Bibel, beim Wort Gottes bleiben, solange sind wir in Sicherheit. Solange sind wir in der Spur des guten Hirten. Aber wehe uns, wenn wir anfangen, uns von der Bibel wegleiten zu lassen, weglocken zu lassen durch irgendwelche Vorwände, dann sieht es in unserem Leben gefährlich aus. Das war meine Lebenserfahrung. Es hat mich ganz neu hingebracht, die Bibel zu lieben und mich mit der Bibel zu beschäftigen. Ich hatte dann das große Vorrecht, 7 Jahre lang auch bei einer Bibelübersetzung mitzuarbeiten in der Revision der Schlachterbibel 2000. Vielleicht kennen manche von euch diese Bibelübersetzung, die so etwa zwischen der Lutherbibel und der Elberfelder Bibel steht, die von einem Erweckungsprediger, der aus der Schweiz übersetzt wurde. Und diese Bibelübersetzungsarbeit, die hat mir auch sehr viel geholfen, tiefer in das Wort Gottes einzudringen. Es war wie so eine Art Bibelschule, die ich ganz persönlich machen durfte. Ich war auf keiner Bibelschule. Ich empfehle das auch niemand so ohne weiteres, auf eine formale Bibelschule zu gehen. Aber es war eine Schule Gottes, wo ich lernen durfte, tiefer in das Wort einzudringen und es auch lieb zu gewinnen, etwas von den Wundern des Wortes Gottes zu erkennen, so wie wir es von Edmund vorher gehört haben. Ja, und das ist also auch mein Dienst, den mir der Herr gegeben hat, dass ich das Wort verkündige, Lehrdienste tue, besonders auch zum Thema charismatische Verführung, Ökumene, Endzeit, was die Gemeinde in der letzten Zeit für Herausforderungen hat und dass ich auch Bücher schreibe, Broschüren und Schriften schreibe, verfasse, die einfach auch der Warnung dienen, dem Wachsamwerden der Christen in Bezug auf die verführerischen Entwicklungen der heutigen Zeit. Ja, das ist ein Dienst, den mir der Herr gegeben hat, den ich mit Freuden tun darf seit einigen Jahren. Und auch die Frage der Bibel, werden wir morgen drauf kommen, ist eine Frage, in der sich verführerische Tendenzen auch äußern. Ja, es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, jede Bibelübersetzung, die von irgendeiner Bibelgesellschaft rausgegeben wird, ist unbedenklich und kann jeder Christ gut lesen und zu seinem geistlichen Segen und Gewinn benutzen. Ja, es gibt auch in diesem Punkt natürlich, was die Bibel angeht, was das Wort Gottes angeht, verführerische und gefährliche Tendenzen. Ja, da werden wir morgen noch drauf kommen und das möchte ich auch noch mal kurz erwähnen zum Abschluss. Auf der einen Seite haben wir hier also einen Büchertisch, in dem einige Bücher, die auch ich verfassen durfte, angeboten werden für den, der Interesse hat. Das eine Buch zum Thema Gotteswort oder Menschenwort, das ist also ein Taschenbuch, das relativ ausführlich behandelt, wie sind überhaupt Bibelübersetzungen zustande gekommen, was ist die Geschichte der Bibelübersetzung, wie sollte man die Bibel übersetzen, damit sie für gläubige Christen hilfreich ist. Das ist auch eine Auseinandersetzung mit den modernen Übersetzungen, wie Gute Nachricht, Hoffnung für alle, NGÜ und so weiter, wo Beispiele gebracht werden, wie diese Übersetzungen auch das Wort Gottes verändern und verfälschen. Da werden wir morgen auch im Seminar noch etwas mehr drüber hören. Also das ist einfach eine ausführlichere Orientierung zum Thema, was ist eine gute, bibeltreue Bibelübersetzung und wo müssen wir heute aufpassen. Eine Auseinandersetzung mit der charismatischen Bewegung, das ist dieses Buch, die charismatische Bewegung im Licht der Bibel. Da wird versucht, jede wichtige Lehre der charismatischen und Pfingstbewegung von der Bibel her zu beleuchten und auch eben zu zeigen, wo da die Bibel verfälscht wird durch diese falschen Lehren. Ein Thema, das sehr aktuell ist in vielen Gemeinden, leider charismatische Lobpreislieder. Dazu habe ich auch ein kurzes Buch geschrieben, Fremdes Feuer im Heiligtum Gottes, der charismatische Lobpreis in biblischer Sicht. Das kann man also, wenn man sich mit Musik und diesen Dingen beschäftigt, ist das eine Möglichkeit, das zu lesen. Als Frau zur Ehre Gottes leben, ein Buch, das vor allen Dingen auch geschrieben wurde für westliche gläubige Frauen, die ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, einen ganz großen Kampf haben und wo eine große Verführung ist, dem Zeitgeist der Emanzipation nachzugeben und die biblischen Ordnungen über Bord zu werfen. Und dann gibt es noch so einen Schriftentisch mit so Broschüren aus dem Esra-Schriftendienst, den ich auch betreiben darf. Da sind verschiedene Themen drin. Eines zum Beispiel Pro Christ oder biblische Evangelisation. Hier sind bestimmte, diese blauen sind über zum Thema Bibelübersetzung. Es gibt auch welche zum Thema charismatische Bewegung. Diese Schriften kann man gegen Spende dort an dem Schriftentisch mitnehmen, auch vielleicht für andere mitnehmen, die da Interesse haben. Und wie gesagt, wer möchte, kann da etwas zu den Kosten beitragen. Ja, das also mal ganz kurz dazu, vielleicht noch ganz kurz auch für morgen. Es wird also morgen um 10 Uhr ein Seminar sein zum Thema Bibelübersetzung. Und da geht es dann um den bewahrten und zuverlässigen Grundtext der Bibel. Also darum, aus welchem hebräischen und griechischen Text sind eigentlich unsere Bibeln übersetzt und was gilt es dabei zu beachten bei modernen Bibeln. Und dann am Nachmittag um 15 Uhr haben wir den zweiten Seminarvortrag. Da geht es dann um die Frage der modernen Bibelübersetzung, wortgetreu oder eben Bibeln im heutigen Deutsch. Was ist da die richtige Bibel für uns? Ja, diese beiden Themen haben wir also morgen am Vormittag um 10 Uhr und am Nachmittag um 15 Uhr. Da wird jeweils auch Gelegenheit sein, Fragen zu stellen und ich werde versuchen, diese Fragen zu beantworten. Ja, soweit mal also die Einführung. Und jetzt einfach auch zu unserem Thema, die Kraft der Heiligen Schrift in unserem Leben als Christen. Ja, ich denke, dass für uns alle, wenn wir wirklich gläubig geworden sind, die Bibel ein Buch ist, das wir lieben, das wir schätzen, von dessen Wichtigkeit wir überzeugt sind. Wenn es nicht so ist, wenn wir die Bibel nicht lieben, wenn sie uns gleichgültig ist, wenn wir sie nur ab und zu mal überhaupt in die Hand nehmen, dann muss man sagen, ja, wo bleibt dann das Leben aus Gott? Ja, jemand, der wirklich wiedergeboren ist, der wirklich ein Kind Gottes ist, der muss und wird die Bibel lieben, oder? Warum denn? Warum muss er die Bibel lieben? Tja, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Weil das Wort Gottes die allerwichtigste geistliche Nahrung ist für jedes Kind Gottes. Ja? Also wenn wir wirklich wiedergeboren sind, dann ist einer der deutlichsten Kennzeichen dafür, dass wir einen inneren Zug zur Bibel haben. Dass wir die Bibel lieb gewinnen. Dass wir die Bibel nicht nur lesen, weil es eine öde Pflichtübung ist, sondern dass wir die Bibel lesen, weil darin unser himmlischer Vater zu uns redet, weil darin der Herr Jesus, unser Herr und Heiland, sich offenbart, unserem Herzen offenbart. Ja? Und wenn du also noch keine Liebe zur Bibel hast und die Bibel nur als Pflicht vielleicht liest oder nur ab und zu liest, dann kann ich dir nur raten, dann suche den Herrn und dringe durch zu echter Bekehrung und echter Wiedergeburt, dann wirst du auch die Bibel lieben. Und das Allerwichtigste, was auch die Bibel uns geben kann, ist zunächst mal überhaupt dieses ewige Leben aus Gott. Wir bekommen es letztlich durch das Wort Gottes. Ist uns das bewusst, wie wichtig die Bibel ist, weil Gottes Wort selber sagt uns, dass es der Same für die Wiedergeburt ist. Ich möchte es mal lesen, was wir im ersten Petrusbrief dazu lesen. 1. Petrus 1, Abvers 22. Da heißt es, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren oder von Neuem gezeugt, kann man das auch übersetzen. Nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Ihr Lieben, ich denke, das ist ganz wichtig. Eine gesunde Bekehrung und Wiedergeburt hängt zusammen mit dem Wort Gottes. Manchmal gibt es seelische Entscheidungen, seelische Bekehrungen, die aufgrund irgendeiner Gefühlsaufwallung oder auch unter einem gewissen äußeren Druck zustande kommt. Und meistens merkt man dann, es hat keinen Bestand. Ja? Aber interessant, die Bibel sagt uns hier, der Same, die zeugende Kraft, die neues Leben bei einem sündigen, toten Menschen bewirkt. Das ist das Wort Gottes. Schaut, und wenn ihr noch nicht dem Herrn Jesus gehört, dann ist es umso wichtiger, dass ihr die Bibel lest und dass ihr wirklich auch betet, dass Gott sich euch offenbart durch die Bibel, damit ihr zu diesem rettenden Glauben kommt, damit ihr durchdringt zu einem echten Christsein. Wisst ihr, ich kann das nicht so nachempfinden, weil ich mich wirklich aus der Welt bekehrt habe und 30 Jahre meines Lebens überhaupt kein Christ war, sondern das ganze Gegenteil von einem Christen. Bei mir war das eine radikale und klare Umkehr. Ich wusste, jetzt habe ich einen neuen Herrn, jetzt beginnt ein völlig neues Leben. Meine Kinder, die sind als Kinder von christlichen Eltern aufgewachsen. Die sind aufgewachsen mit der Bibel. Die gehen jeden Sonntag treu mit in die Gemeinde und tun es auch gerne. Aber es ist einfach nochmal eine andere Sache, ob man christlich ist oder ob man wiedergeboren ist, ein Gotteskind, das wirklich dem Herrn aus innerem Antrieb nachfolgt. Ja? Und wirklich zu dieser Wiedergeburt, zu diesem Leben aus Gott durchzudringen, dafür ist die Bibel das allerwichtigste Gnadenmittel, das Gott gegeben hat. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass man auch wirklich betet drum, dass Gott redet durch das Wort, wenn es in der Jugendstunde, in der Versammlung gepredigt wird. Es ist die Not, dass viele junge Leute viele, viele Predigten hören und ihr Herz wird nicht davon berührt und sie sind nicht bereit, dieses Wort wirklich ins Herz aufzunehmen. Ja? Der Herr Jesus muss mal manchen Pharisäern und Juden sagen, mein Wort findet keinen Raum in euch. Wisst ihr, das Problem liegt nicht am Wort Gottes. Das Wort Gottes, das sagt die Bibel, es ist lebendig und kräftig. Es ist Gottes Kraft. Das Problem liegt an unserem Herzen, wenn diese Kraft nicht so wirkt. Ich möchte noch einmal lesen, was wir im Römer 1, Vers 16 zu diesem Thema finden. Da lesen wir, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Gottes Kraft. Das Wort Gottes hat eine wunderbare, gesegnete Kraft. Und diese Kraft kann kein Menschenwort haben. Keine menschliche Überredung kann das bewirken, was das Wort Gottes bewirken kann im Herzen eines Menschen. Deswegen müssen wir das Wort predigen und nicht menschlich reden und schwätzen und irgendwelche menschlichen Gedanken weitergeben, wie das heute vielfach in christlichen Gemeinden geschieht. Wir müssen das Wort predigen, weil das Wort Gottes alleine die Kraft hat, wirklich auch Menschenherzen zu verändern und Menschen zum ewigen Leben zu führen. Ich lese noch Römer 10 und diese bekannte Stelle. Woher kommt unser Glaube? Worauf beruht unser Glaube? Vers 17 in Römer 10, da heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das bedeutet, dass letztlich echte Bekehrungen dort stattfinden, wo ein Mensch Gottes Wort aufnimmt in sein Herz, wo er ihm Raum gibt, wo er sich beugt vor dem Wort Gottes. Wir lesen im Jakobusbrief, nehmt das Wort, das euch eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Herzen erretten kann. Das deutet auch wieder an, und es gilt gerade für manche junge Menschen, dass sie einen inneren Widerstand haben gegen das Wort Gottes. Ja? Das Gegenteil von Sanftmut ist, dass man ein Stück sich wehrt gegen das Wort, dass man kritisch ist. Dass man es abwehrt, dass man nicht zulässt, dass das Wort Gottes unser Herz wirklich durchdringt. Ihr Lieben, und wenn das der Fall ist, dann sind wir in einer gefährlichen, in einer notvollen Situation. Ja. Denn unsere Haltung zum Wort Gottes, das ist auch unsere Haltung zum Herrn Jesus selber. das ist eins. Wenn wir das Wort Gottes nicht zu uns reden lassen in Demut und Offenheit des Herzens, dann weisen wir auch den Herrn selber, der dieses Wort gegeben hat, innerlich zurück aus unserem Leben. Und das ist ein bedenklicher Zustand. Also das Wort Gottes allein kann Menschenherzen verwandeln, hat die Kraft, neues Leben zu erzeugen. Und auch dieses neue Leben, es muss letztlich auf dem Wort Gottes ruhen. Wisst ihr, wenn wir dann bekehrt sind, dann brauchen wir eine Gründung in Christus. Und wie bekommen wir eine feste Gründung in Christus? Das bekommen wir nur, wenn wir das Wort Gottes tiefer verstehen und wenn wir im Wort ruhen, auf den Verheißungen in Christo ruhen. Es gibt manche Gläubige, die finden nie so richtig zur Heilsgewissheit und zur Freude und Kraft des Glaubenslebens, weil sie immer wieder zweifeln, weil sie immer wieder auf ihre Gefühle schauen, weil sie immer wieder in Sorgen und Ängsten sind, weil sie nicht gelernt haben, auf das geoffenbarte Wort sich zu stützen. Der Herr Jesus vergleicht es so schön damit, mit einem Haus, das auf ein felsenfestes Fundament gegründet ist. Wenn unser Glaube auf dem Wort ruht und das Wort bezeugt uns, Jesus Christus starb für dich, für deine Sünden. Es ist geschehen am Kreuz auf Golgatha. Du darfst es für dich annehmen. Wenn wir also nicht in dem Wort Gottes zur Ruhe kommen und es einfältig und mit festem Glauben annehmen, dann sind wir immer wieder schwankend. Dann werden wir immer wieder unsicher. Dann sind wir hin und her geworfen und getrieben. So sagt das Wort Gottes es. Ja? Und wir kommen dann zur Ruhe, wenn wir wirklich die Verheißungen Gottes in seinem Wort schlicht für uns annehmen und wenn unser Glaube auch auf dem Wort Gottes ruht und nicht auf irgendwelchen religiösen Erfahrungen, auch nicht auf unseren eigenen Entscheidungen. Manche machen immer wieder dran rum, ja, habe ich mich auch richtig bekehrt, habe ich genügend geweint, waren die Gefühle richtig, habe ich was falsch gemacht. Ja, das sind aber Zeichen, dass man noch nicht wirklich verstanden hat, worauf eigentlich unsere Heilsgewissheit, unser Glaube ruht, nämlich auf dem vollbrachten Werk Jesu Christi. Ja, und das wird uns vom Wort bezeugt. Also auch wenn wir dann gläubig geworden sind durch das Wort, dann wird die Festigkeit, die Tiefe, die Klarheit unseres Glaubenslebens ganz entscheidend davon bestimmt, wie gehen wir mit der Bibel um? Ist sie uns wirklich ein täglicher Begleiter? Forschen wir in der Bibel? Lesen wir sie gerne? Lesen wir sie betend? Lesen wir sie in der rechten Herzenshaltung? Dann wird uns die Bibel eine ganz kostbare Quelle der Kraft und auch der Erleuchtung geben, dass wir geistlich immer mehr den Herrn erkennen und seine Gedanken erkennen. Ich möchte vielleicht da gerade noch mal lesen, was wir im 1. Korintherbrief finden, 2. Kapitel. Da redet ja Paulus über das Wort Gottes. Ich lese mal einfach 1. Korinther 2, ab Vers 1. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Hier finden wir zwei ganz wichtige Tatsachen. Das eine ist, das Wort Gottes hat einen ganz klaren Mittelpunkt, ein Zentrum. Das Wort Gottes hat eine lebendige Seele, eine Wesenheit und das ist der Herr Jesus Christus selbst. Nicht umsonst ist sein Name das Wort Gottes. Das lesen wir zweimal im Johannes 1 und dann auch in der Offenbarung. Sein Name ist das Wort Gottes. Gott hat geredet im Sohn, durch den Sohn. Und deswegen das Wort Gottes, die Bibel, besonders auch das Neue Testament, das ist das Reden des Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus ist die Mitte der Bibel. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das auch verstehen, auch im Alten Testament, wie viele Dinge hinweisen auf den Herrn Jesus. Das sollten wir auch immer bei unserem Bibelstudium beachten und bedenken, was alles von dem Herrn spricht. Wir lesen ja dieses Vorbild im Lukas-Evangelium, wie der Herr Jesus selber die Bibel seinen Jüngern ausgelegt hat. Und da lesen wir ab Vers 25 in Lukas 24. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Ja, das ist zum Beispiel etwas Wunderbares, wenn wir einmal lesen. Ich lese jetzt gerade das dritte Buch Mose in meiner Bibellese, ja. Und da kann man sagen, oh, das sind so langweilige Opfervorschriften, du liebe Zeit, was das soll, wenn man da liest, ein Lamm und was das und warum da den Wein noch dazu und das Öl. Und ihr Lieben, wenn man so die Bibel liest, dann hat man natürlich, ist man sehr stark beraubt dessen, was Gott uns eigentlich in seinem Wort sagen will. Ja, es ist gerade das dritte Buch Mose ist ein wunderbares Buch, wenn wir es so lesen, wie wir es lesen sollten. Nämlich in dem Bewusstsein, was uns der Hebräerbrief auch sagt, dass alle diese Tieropfer des Alten Testaments, dass sie eine Vorschattung sind von dem vollkommenen Sühnopfer, das der Herr Jesus Christus für uns gebracht hat. Und wisst ihr, dann wird die Sache nämlich plötzlich ganz anders. Wenn wir da zum Beispiel lesen, dass Gott nur ein makelloses Lamm akzeptiert hat als Opfer, dass also jedes Opfer, das ein Gebrechen hatte, nicht akzeptiert wurde von Gott. Was hat es uns zu sagen? Schaut doch mal, viele Menschen versuchen, Gott gnädig zu stimmen mit dem Opfer zum Beispiel ihrer eigenen Aktivitäten, dass man sagt, ich gebe doch Geld, ich tue doch gute Werke, ich bin doch irgendwo ein frommer Christ und ich bete doch auch, ja? Und es ist zum Beispiel nach der Bibel ein Opfer, das immer einen Makel hat. Weil wir Menschen sind sündig, ja? Wir sind unvollkommen. Uns haftet die Sünde an. Wir können Gott gar nichts bringen, was Gott zufriedenstellen könnte. Gott verlangt ein makelloses Opfer. Und wer kann ein makelloses Opfer geben? Kein Mensch. Jeder Mensch stirbt wegen seiner eigenen Sünde. Niemand kann für den anderen eintreten. Und dann sehen wir, wie die Bibel uns zeigt, Gott hat ein makelloses Lamm für uns gefunden, das für uns geopfert werden konnte. Und das war der Herr Jesus Christus selber. Schaut, und dann sehen wir in den ganzen Opfern des Alten Testaments, gerade im dritten Buch Mose, sehen wir Christus, sehen wir das Lamm Gottes als das Sündopfer, wie es geopfert wurde für unsere Sünde. Wir sehen in einem Opfer, wie da der Priester alle Sünden des Volkes Israel öffentlich bekennen musste und musste seine Hand auf den Kopf dieses Lammes stemmen oder dieses Schafes oder Widders und musste die Sünden bekennen. Und dann lagen sie auf diesem Widder, auf diesem Opfertier. Und dann wurde am Versöhnungstag der eine wieder wurde in die Wüste geschickt mit den Sünden weg vom Angesicht Gottes und der andere wieder wurde geschlachtet. Das Blut wurde ins Heiligtum gebracht und er musste ganz verbrannt werden. Und es spricht von der ganzen Hingabe des Herrn Jesus Christus, der sich für uns geopfert hat, der sein Leben für uns hingegeben hat. Und wenn wir das so verstehen, wenn wir auch lesen, die Priester, was ihr Dienst war, und wenn wir wissen, den Dienst des vollkommenen hohen Priesters, des Herrn Jesus Christus, der allein Sühnung tun kann für unsere Sünden, dann wird zum Beispiel das dritte Buch Mose ein wunderbar spannendes und schönes Buch, wo wir immer wieder an den Herrn Jesus denken müssen, wo wir immer wieder auf ihn hingewiesen werden. Ja? Und so ist die Bibel, wenn wir sie recht verstehen, ein Buch, das immer wieder den roten Faden hat, den Messias, den Herrn Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweggenommen hat. Und dann lesen wir die Bibel auch anders. Dann spricht sie zu unserem Herzen. Dann zeigt sie uns etwas, von dem Herrn und seiner Herrlichkeit und seiner Größe und Liebe, von seinem vollkommenen Opfer, davon, dass er allein unsere Schuld wegtun konnte und dass er es völlig getan hat. Und dann gewinnt unser Christsein Kraft. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich die Bibel lesen, Christus als Mittelpunkt. Paulus war begabt mit aller Weisheit und Offenbarung, die ein Mensch nur haben konnte als Apostel. Aber er hat gesagt, ich will unter euch nichts anderes wissen als nur Christus, den Gekreuzigten. Ja? Und wenn wir diese Mitte in unserem Bibellesen, in unserem Leben behalten, dann werden wir frohe, brennende Christen sein. Froh um das Heil, das uns aus Gnaden geschenkt ist und brennend in der Hingabe für den Herrn, der ein so großes Opfer für uns gebracht hat. Ja, und dann gibt's noch einen wichtigen Punkt, den wir hier sehen bei Paulus. Da geht es nämlich um die Frage, wie gehen wir mit der Bibel um? Wisst ihr, und da hat es bei uns im Westen, und das gibt es inzwischen sicher auch im Osten schon mehr und mehr, ein großes Gift gegeben und gibt es. Wie man das Wort Gottes, das doch so kräftig und lebendig und herrlich ist, wie man das kraftlos machen kann und abtöten kann. Paulus sagt hier, was die Gefahr ist. Ich lese nochmal aus dem Vers 17 im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefs. Da heißt es, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird, seiner Kraft beraubt wird, zunichte gemacht wird. Schaut, und das passiert heute auf Hunderten von Kanzeln. Es passiert immer mehr auch in früher bibeltreuen Gemeinden, dass nämlich Menschen hergehen und reden über das Wort Gottes nicht auf geistliche Weise, sondern auf menschliche Weise. Wenn ihr jüngeren Religionsunterricht habt, dann ist die Chance etwa 90%, dass ihr genau so etwas schon mitbekommen habt. Dass nämlich einer, der sich Christ nennt und nicht wiedergeboren ist, auf Menschenweise über die Bibel redet und das Ergebnis ist katastrophal. Ja? Das Wort vom Kreuz wird zunichte gemacht, wenn es mit Menschenverstand und Menschenweisheit verkündigt wird. Statt, was sagt Paulus, wie muss das Wort verkündigt werden? In der Kraft des Heiligen Geistes. Und es bedeutet Verzicht auf menschliche Zutaten. Verzicht auf werbewirksame Gags. Verzicht auf Methoden. Heute ist in westlichen Gemeinden, wird da gelehrt, dass man nicht mehr predigen darf, nicht länger als 20 Minuten, weil die Leute angeblich nicht länger aufpassen könnten wie 20 Minuten. Dass man immer zwischendrin ein paar Witze machen muss. Und dass man die Bibel und das Bibelwort immer mehr nur noch verkündigt mit irgendwelchen modernen Modegags, ob das jetzt irgendwelche Anspiele und Theaterstücke sind oder Filme. Ja, das heißt, es wird nicht mehr das schlichte Wort in seiner Kraft gesehen, sondern es werden menschliche Zutaten dazu getan und damit wird die Wirkung, die Kraftwirkung des Wortes Gottes zerstört. Und zwar einfach, weil Gott dabei nicht mitmacht, ihr Lieben. Wir können in einer üblen menschlichen Weise über die Bibel reden, dann nutzt sie uns gar nichts. Sie erbaut uns nicht. Diese Art zu reden führt nicht zur Wiedergeburt, zu Bekehrungen, sondern nur zu Scheinbekehrungen. Die Kraft wird zunichte gemacht, wenn wir mit menschlichen Mitteln, mit menschlicher Weisheit, mit menschlicher Überredung die Bibel verkündigen, anstatt in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist auch wichtig, dass wir beten für unsere Gemeinden, für die Verkündiger, für die Brüder, dass sie in Ehrfurcht vor Gott stehen, wenn sie die Bibel verkündigen. Dass sie in der Abhängigkeit vom Herrn bleiben und nicht meinen, man könnte mit menschlichen Methoden irgendetwas erreichen. Das ist eine große Gefahr der heutigen Bibelschulen, dass da die Leute letztlich intellektuell geschult werden, dass sie Methoden beigebracht bekommen, wie funktioniert Gemeindebau, wie bringe ich die Leute dazu, dass sie kommen und wie kann man Bekehrungen erzeugen und Gemeinden wachsen lassen. Und das alles ist Menschenweisheit und Fleisch und die Kraft des Heiligen Geistes wird verleugnet.
Wisst ihr, das sind ganz aktuelle Entwicklungen und deswegen, das ist eine Stärke auch der russlanddeutschen Gemeinden bisher, dass sie ein einfältiges, lauteres Verhältnis zum Wort Gottes hatten, eine Ehrfurcht vor dem Wort. Und wenn das verloren geht, dann rutschen auch diese Gemeinden ab in den Sumpf, in dem die meisten westdeutschen evangelikalen Gemeinden schon sind. Ja? Also da ist eine Gefahr zu beachten. Ja? Paulus sagt es ganz klar, wenn nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das ist die biblische Art, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen müssen. Sonst zerstören wir seine Segenswirkung in der Gemeinde. Und dem gehört auf der anderen Seite auch das dazu, was wir lesen im 1. Thessalonicher Brief, nämlich wie die Gläubigen das Wort Gottes aufnehmen sollen und dürfen. Wir lesen 1. Thessalonicher 1, dieses wunderschöne Vorbild von dieser Gemeinde in Thessalonich. Jung bekehrte Leute, die früher fern von Gott waren, die das Wort Gottes gehört haben durch die Predigt des Paulus. Und Paulus erinnert sich in 1. Thessalonicher 2 und dann sagt er, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Also diese Einfalt, diese Ehrfurcht, dieses kindliche Wissen, dass die Bibel ist Gottes Wort. Das ist ein Schlüssel für jeden Segen, den wir von der Bibel empfangen wollen. In dem Moment, wo der Teufel es schafft, uns irgend auf eine kritische intellektuelle Schiene zu bringen, wo wir daran zweifeln, wo wir nicht mehr von dieser einfältigen Glaubenshaltung ausgehen, die Bibel ist Gottes Wort. In dem Moment sind wir weg vom Fenster geistlich. Ja? Dann geht's abwärts. Dann wird der Glaube zerstört, anstatt erbaut. Ja? Und dazu gehört eben noch etwas anderes. Und das ist auch wichtig, wenn wir die Kraft des Wortes Gottes in unserem Leben dann als Gläubige erfahren wollen. Und das lesen wir im Hebräerbrief. Und da wird's dann ganz konkret. Hebräer 4, Abvers 12. Wir kennen diese Stelle, denke ich. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam oder kräftig, wie Luther übersetzt, und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Ihr Lieben, erlebt ihr die Bibel auch so? Kann das Wort Gottes das auch bei euch sein? Ein scharfes, zweischneidiges Schwert, was im Herzen wirkt, was schneidet? Denkt mal drüber nach. Sagt nicht zu schnell ja. Versteht ihr? Da wird's nämlich ernst. Da geht's dann letztlich wirklich um die Wahrhaftigkeit vor Gott. Schaut, die Bibel zeigt uns nicht nur das Lamm Gottes, den Herrn Jesus Christus in seiner Liebe, in seiner Gnade, die sühnende Kraft seines Blutes. Oh nein, die Bibel zeigt uns auch etwas anderes. Und das wollen manche Menschen gar nicht gerne hören und sehen. Die Bibel zeigt uns unser eigenes Herz. Die Bibel zeigt uns, dass wir von Natur aus rebellische, verdorbene Sünder sind. Die Bibel leuchtet hinein in unsere Motive. Und hinter manchem scheinbar frommen, anständigen Herzensmotiv deckt die Bibel auf Hochmut, Ehrgeiz, Eigensucht. Du machst es doch gar nicht wirklich für den Herrn. Du machst es für dich. Sie deckt auf, was wir vielleicht großzügig sagen. Oh, da ist bestimmt nichts dabei, wenn ich das und das mache. Das wird schon recht sein vor Gott. Ja, so reden wir. Und dann gibt es dann manchmal noch Leute, die sagen, so wie dieser eine Priester im Buch der Richter, Oh, euer Weg ist schon recht vor dem Herrn. Ja, geht nur dahin im Frieden. Das sagt er zu den Danitern, ja, die ihn dann mieten als Priester, weil er so was Schönes zu ihnen gesagt hat. Ja, nee. Sondern das Wort Gottes überführt uns. Es deckt auf, dass wir zu tiefsten Herzen verdorben und rebellische Sünder sind. Dass wir eine ganz andere Wesensart haben als der Herr Jesus, der reine, heilige Liebe ist. Selbstlose Liebe. Wir sind eigensüchtig. Wir sind hinterlistig. Wir betrügen manchmal auch Gott, würden wir gerne. Wir können es nicht. Ja? Und diese Dinge deckt die Bibel auf, wenn wir es zulassen. Wisst ihr, und auch in dieser Weise müssen wir die Bibel zu uns reden lassen. Ich weiß noch, ich erinnere mich, als ich jung bekehrt war und ich hatte ja keine Christen, die mir irgendwie jetzt groß Anleitung geben konnten, aber ich hatte da also noch meine ganzen Bücher und meine ganzen Rockplatten und mein ganzes altes Leben, so das hatte ich alles dann noch in meiner Wohnung, ich habe alleine gewohnt schon, ja. Und dann plötzlich lese ich irgendwann mal in der Bibel und im Buch Hiob steht es so einmal praktisch, lass nichts Böses in deinem Zelt wohnen. Boah! Und das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe plötzlich gewusst, Mensch, dieses ganze Zeug, diese ganzen Rock- und Popplatten, diese ganzen Bücher, diese Esoterikbücher, diese Finsternisdinge, die, mit denen ich früher zu tun hatte, an denen mein Herz gehangen hat, für die ich Tausende von Mark ausgegeben habe. Das muss jetzt raus. Jetzt hat der Herr Jesus dein Leben eingenommen. Ja, es hat keinen Platz mehr da drin. Und ich weiß noch, dann bin ich frohen Herzens hingegangen, habe meine ganzen Bücher zusammengeschippt und meine Platten zerbrochen und dann bin ich auf die Müllkippe in Leonberg gefahren, wo ich war und habe das alles weggebracht und ich war froh und glücklich im Herzen. Ja, das Wort Gottes redet, ihr Lieben. Lassen wir es reden? Sind wir dann auch gehorsam? Wisst ihr, man kann dem Wort Gottes auch als gläubiger Christ widerstehen. Wir können es verdrängen. Wir können alle möglichen Ausreden finden und sagen, oh, Gott meint es doch bestimmt nicht so eng. Ja? Dann gibt es ja noch so moderne Christen, die sagen, oh, Gott ist tolerant. Ja, Gott duldet alles Mögliche. Du brauchst dich nicht so eng da dran zu halten an das Wort Gottes. Schaut, ihr Lieben, und dann wird's heikel. Ja, da entscheiden sich Dinge, die bis in die Ewigkeit Konsequenzen haben. Ja, ihr Lieben, ein echter Christ ist einer, der eng ist. Wisst ihr das? Ich bin von Herzen freudig eng. Und manche Leute sagen, oh, der ist gesetzlich. Ja, dann sage ich, nein, bin ich gar nicht. Ich weiß genau, dass ich nicht durch meinen Gehorsam gerettet bin, sondern nur durch die Gnade und das Opfer Jesu Christi. Aber auf der anderen Seite, wenn wir den Herrn lieb haben, dann wollen wir doch sein Wort halten und damit wollen wir es doch genau nehmen. Schaut, und das sind die Dinge, da entscheidet sich, ist unser inneres Leben lauter und aufrichtig und einfältig vor dem Herrn Jesus? Haben wir Kraft in unserem geistlichen Leben? Die Kraft des Heiligen Geistes, die kommt nicht aus Handauflegung, die kommt nicht aus irgendeiner Geistertaufe, aus irgendwelchen mystischen Erlebnissen, sondern die echte Kraft des Heiligen Geistes kommt daher, dass wir dem Herrn und seinem Wort gehorsam sind. Dass wir Schritte des Gehorsams tun, der Selbstverleugnung, der Nachfolge, dass wir in der Kreuzesnachfolge stehen. Davon spricht das Wort nämlich auch, dass unser Eigenleben nicht gepäppelt wird, wie es heute die modernen Christen sagen, die falschen Christen, die sagen, entfalte dich selbst, liebe dich selbst, tu dir selbst was Gutes. Und der Herr Jesus, er sagt, verleugne dich selbst. Gehorche. Gib dich hin, dann findest du zu Glück und Frieden und Kraft. Stimmt es oder stimmt es nicht? Wer hat's ausprobiert? Ihr Lieben, das stimmt. Das stimmt. Ja, Gottes Wort ist die Wahrheit. Aber es kostet uns einen Preis, die Kraft des Wortes Gottes in unserem Leben zu erfahren. Es kostet uns einen Preis, ein kraftvolles, geradliniges, lauteres Christsein zu leben, das ist möglich in dieser Welt. Das ist möglich, trotz der vielen Einflüsse, die in die Gegenrichtung lenken. Aber es kostet uns den Preis, dass wir uns dem Herrn Jesus und seinem Wort wirklich unterwerfen. Dass wir bereit sind zu sagen, Herr, wenn dein Wort zu mir redet, ich bin bereit zu gehorchen. Wenn dein Wort sagt, ändere dieses oder jenes in meinem Leben, in deinem Leben, dann bin ich bereit, es zu tun. Und wisst ihr, da mangelt es heute bei ganz vielen Christen, nicht nur bei Jungen, sondern auch bei Alten. Ja? Man macht faule Kompromisse. Man denkt, man kann mit Gott einen faulen Handel eingehen. Ja, also so genau nehme ich es nicht. Dafür gebe ich lieber vielleicht 100 Euro mehr bei der Kollekte. Ja? Aber an dem Punkt, da will ich meinen Eigenwillen tun. Das geht doch nicht. Ja? Schaut, und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes wirklich in dieser lebendigen, kräftigen Weise an uns wirken lassen. Darf es bei dir schneiden, das Wort Gottes? Erreicht es die Tiefe deines Herzens überhaupt? Oder blockst du da ab und sagst, nee, so weit lasse ich den Herrn Jesus nicht in mein Leben reinreden. Das gibt's auch. Aber dann haben wir, wenn so jemand überhaupt wiedergeboren ist, dann hat er keinen Frieden, keine Freude und dann leidet er Not. Ja, das ist ganz klar, das geht nicht anders. Wenn wir dem Wort Gottes widerstehen, dann kann das Wort Gottes auch seine Segenskräfte, seine erbauenden Kräfte nicht in unserem Leben entfalten. Und da möchte ich euch Mut machen und euch herausfordern, wirklich dem Herrn auch euch tiefer zur Verfügung zu stellen und zu sagen, Herr Jesus, ich will deinem Wort gehorchen. Ich will deinem Wort wirklich auch Folge leisten, auch wenn es mich einen Preis kostet. Wisst ihr? Nachfolge kostet einen Preis. Wenn wir uns überlegen, was ein Moslem für einen Preis bezahlt, wenn er sich wirklich zum Herrn Jesus bekehrt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist selbst, denke ich, für euch in Russland noch so gewesen, dass das noch schlimmere Verfolgung ist, die ein Moslem zu erleiden hatte, als damals unter den Kommunisten. Ja, manchmal werden die ja sofort umgebracht von den eigenen Eltern und Verwandten. Oftmals gehen ihnen die Frauen weg oder werden entführt. Die dürfen ihre Kinder nicht mehr sehen. Die verlieren ihre Arbeit. Die sind Ausgestoßene. Ja? Genauso war es auch im Judentum. Damals, Paulus hat auch alles verloren. Seine ganze Karriere, sein Ansehen, seine Verwandten und Freunde vielleicht zum Teil. Ja, dadurch, dass er sich zu Christus bekannt hat, wurde er vom Judentum ausgestoßen, hat alles verloren. Und er sagt im Philipperbrief, ich habe das alles für Kot geachtet, alles für nichtig geachtet. Wisst ihr, und heute bei vielen jungen Christen, ich sage das mal ganz ehrlich, wie ich es empfinde, da ist es schon ein zu großes Opfer, wenn man zum Beispiel bestimmte Modedinge nicht mitmachen will. Ja, für manche junge Christin ist es ein zu großes Opfer, wirklich züchtige, lange Röcke anzuziehen oder sich nicht so zu kleiden wie die Welt. Man muss unbedingt auch so ähnlich aussehen wie die weltlichen Klassenkameraden, Jugendlichen. Man darf nicht irgendwo auffallen als Christ. Ihr Lieben, das ist doch schrecklich. Ja, das ist, uns wird kein so großer Preis abverlangt wie vielen, vielen anderen Christen in anderen Bereichen dieser Erde. Aber vielen ist selbst dieser geringe Preis nicht wert, für ihren Herrn wirklich das Opfer zu bringen. Und das ist zum Beispiel traurig. Ja, da muss unser Herz sich öffnen für das Wort Gottes. Und wir lesen im Wort Gottes eben auch solche Dinge. Und das ist heute eine große Not in den Gemeinden, in den Westdeutschen, aber auch in den Russlanddeutschen, wo es heißt, Römer 12, Vers 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist ein Programm für einen Christen. Wenn ich mich bekehrt habe zu dem Herrn Jesus, wenn ich sein Eigentum bin, was mache ich dann? Ich sehe die Barmherzigkeit Gottes. Das ist ja das Motiv. Nicht Druck, nicht Gesetzlichkeit, nicht, wenn du dich nicht völlig hingibst, dann wird Gott dich in die Hölle stoßen. Das sagt die Bibel nicht. Ja? Sondern die Bibel sagt, wenn du aus Gnade errettet bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann sieh die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes, was er für dich getan hat. Und dann leg dich auf den Altar. Leg dich auf den Altar und gib deinen Leib hin als ein lebendiges Opfer für Gott. Ja, dann wird Nachfolge real. Dann entfaltet das Wort Gottes seine Kraft, wenn ich in der richtigen Stellung vor Gott bin, nämlich mit Christus gekreuzigt, mein Eigenleben im Tod, mein Leib Gott hingegeben. Ja, dann wirkt das Wort und dann wirkt der Heilige Geist und dann kann ich ein freudiger, kraftvoller Christ sein. Aber da gehört auch dazu, und das ist heute die große Verführung und die Gefahr, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das ist schwierig. Zum Beispiel solche Dinge wie Computer und Internet. Ja, das ist ein heißes Thema. Das ist schwierig heute. Ich benutze es zum Beispiel im Beruf auch. Muss ich. Ja, bleibt mir gar nichts anderes übrig. Aber ich merke auch, wenn wir hier uns der Welt anpassen und nicht anders herangehen, mit einer anderen Herzenshaltung als die Welt, dann kommen wir als Christen unter die Räder. Ja? Das Internet ist eine große Gefahr. Ganz klar. Und wenn man da nicht zum Beispiel Sicherheitsvorkehrungen trifft, in Form eines Kinderschutzprogrammes oder so, dann da gibt es schon manche, die haben da großen Schaden erlitten, weil sie nicht mit den Versuchungen umgehen konnten. Ja? Auf der anderen Seite natürlich, man muss gewisse Dinge mit gewissen Dingen vielleicht vom Beruf her umgehen. Man kann gewisse Dinge nicht vermeiden, aber wir sollen in der Welt leben, wir sollen uns aber nicht dieser Welt anpassen. Wir sollen nicht leben wie die Welt, sondern wir sollen anders leben, heilig leben, mitten in der Welt, als Kinder Gottes, die einem verdrehten und verkehrten Geschlecht ein Zeugnis geben, die ihnen das Wort des Lebens darbieten, so sagt es Paulus mal. Ja? Schaut, und dazu muss unser Leben innerlich geprägt sein vom Wort Gottes. Wisst ihr, dann sind auch viele schwierige Fragen, Streitfragen ganz einfach. Ich habe auch mal einen jungen Mann getroffen, da ging es um charismatische Musik und der hat so gesagt, ach, diese moderne Rockmusik, okay, die mag ja vom Teufel sein, aber für mich ist das wie bei dem Götzenopferfleisch, ja. Ich kann die mir gut anhören und reinziehen und sie genießen, egal ob die dämonisch ist oder nicht. Ich sehe das so, der Paulus hat auch gesagt, man kann auch Fleisch, das in Götzen geopfert wurde, genießen und essen. Ja? Da habe ich gesagt, weißt du, da gibt es einen kleinen Unterschied. Ja? Das Götzenopferfleisch, das war nur im Magen und das ist dann nachher an seinen Platz rausgegangen. Aber was wir hören und lesen und sehen, das bleibt in unserem Geist eingeprägt. Das beeinflusst uns geistlich. Ja? Und deswegen kann man das nicht so sehen wie das Götzenopferfleisch, ja? Sondern deswegen muss ich sagen, ich muss mich sehr wohl vor dämonischer Befleckung, vor den üblen Dingen dieser Welt hüten. Und dazu gehört Pop- und Rockmusik, dazu gehört Fernsehen und Kino und Video, diese ganzen Dinge, die heute, wo der Teufel uns verführerische Bilder vor Augen stellt. Ja? Und da müssen wir sagen, nicht aus Gesetzlichkeit, nicht aus Tradition, sondern weil die Bibel sagt, ich soll mich nicht der Welt gleichstellen. Ich soll mich von jeder Befleckung des Geistes reinigen. Deswegen will ich diese Dinge einfach lassen. Weglassen. Ja? Ich will dem nachstreben, was mein Glauben stärkt, was mich näher zum Herrn Jesus hinführt. Wisst ihr? Und wenn wir jetzt uns noch mal fragen, wie viel Zeit verwenden wir eigentlich, um das Wort Gottes zu lesen und wie viel Zeit verwenden wir, um andere Dinge zu lesen, sei das jetzt Zeitung, wie gesagt, von solchen Beschäftigungen wie Fernsehen und Kino, die wirklich abträglich sind, ganz abgesehen. Das ist ja auch die Frage, ja. Manche Christen
begnügen sich damit, am Tag 5 Minuten Bibel zu lesen und das war's dann. Ja? Schaut, damit kann man vielleicht zur Not durchkommen, obwohl das auch die Frage ist. Aber ein kraftvolles Christsein, ein Christsein, das wirklich vom Herrn geprägt ist, können wir das führen, wenn wir morgens geschwind 5 Minuten ein kleines Portionchen Bibel lesen und dann ab in den Alltag, Stunden über Stunden beschäftigen wir uns mit weltlichen Dingen, mit Unterrichtsstoff, mit der Arbeit und dann mit allen möglichen Ablenkungen und dann vielleicht am Abend nochmal 5 Minuten für Gott. Geht es? Ihr Lieben, so können wir nicht leben in der Nachfolge, schon gar nicht in der heutigen Endzeit, wo so viele finstere Geistesmächte uns vom rechten Weg abbringen wollen. Ich möchte euch wirklich auch ermutigen, wenn ihr die Kraft des Wortes Gottes erfahren wollt, dann heißt es auch, sich ganz konkret Zeit nehmen für die Bibel. Sich Zeit herausschneiden zum Lesen und Studieren des Wortes Gottes. Seltsam, die Zeit haben wir nicht. Gell? Wir haben für alles mögliche Zeit, aber für Bibellesen ist ganz schwierig, Zeit zu finden. Für Gebet manchmal noch schwieriger. Ja? Und dennoch ist es so einfach, wenn wir diese innere Nahrung für den inneren Menschen vernachlässigen, dann werden wir krank. Ja? Durch die Aufklärung in der Gesundheitsbranche wissen wir, wenn wir keine Vitamine zu uns nehmen, dann wird unser Immunsystem geschwächt, dann werden wir anfällig für alle möglichen Krankheiten. Und wisst ihr, wie das ist? Wenn wir nicht tiefer in der Bibel lesen und betend uns mit der Bibel genügend beschäftigen, dann wird unser innerer Mensch in seinem Immunsystem geschwächt und wir werden anfällig für alle möglichen Krankheiten, für Sünden. Ja, wir haben vorher das schon gehört, das ist etwas Wunderbares vom Wort Gottes, dass es eine bewahrende Kraft hat. Ja, wie Psalm 119, lesen wir das nochmal, ja, von der bewahrenden Kraft des Wortes. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Ja. Das Wort Gottes bewahrt uns auf unserem Weg, wenn wir uns nach ihm ausrichten. Aber wenn wir die Bibel gar nicht intensiv lesen und studieren, wie soll uns das Wort Gottes dann bewahren können? Ja. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir die Bibel regelmäßig wirklich lesen, dass wir uns Zeit nehmen, und es geht einfach nur dadurch, dass man früher aufsteht. So einfach ist es, ja. Ja, frühe suche ich dich. Ne? Das ist hart manchmal, ja. Für manche ist es härter als für andere. Aber es ist eine ganz wichtige Gewohnheit für einen Nachfolger Jesu Christi, dass er lernt, früh aufzustehen und dem Herrn als erstes Mal auch ein Opfer an Zeit zu bringen. Ja. Und wenn wir dann 1 Stunde stille Zeit machen mit Gebet und Bibel lesen, das ist ja keine Norm, aber ist es zu viel? Für unseren Herrn. Ja? Denkt mal drüber nach. Ja? Also wie gesagt, am Anfang meines Glaubenslebens habe ich freiwillig über 2 Stunden stille Zeit gemacht. Ich hätte auch noch mehr gemacht, aber es ging dann auch nicht, musste zur Arbeit. Aber da kann man keine Norm machen, darum geht es auch gar nicht. Aber wenn ich den Herrn lieb habe und wenn ich weiß, wie wichtig sein Wort ist, dann finde ich und suche ich und finde ich Zeit, sein Wort zu lesen und zu studieren. Und da geht es auch darum, wirklich, ich möchte es auch noch kurz erwähnen, einfach in vielfältiger Weise das Wort Gottes auf uns wirken zu lassen. Ich denke, es ist gut, wenn wir auf der einen Seite immer wieder einzelne Bibelworte nehmen und darüber länger nachsinnen, darüber beten und nachdenken, was das zu bedeuten hat. Und ich denke, auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir die Bibel lernen, wirklich auch von vorn bis hinten fortlaufend durchzulesen. Da möchte ich also sehr dazu ermutigen. In der neuen Schlachterbibel sind hinten drin, in der Standardausgabe, in der großen, sind hinten drin 3 Bibellesepläne, mit denen man auf verschiedene Art in einem Jahr durch die ganze Bibel kommen kann. Wie man auch immer das machen will, ich würde euch sehr ermutigen, das wirklich mal zu versuchen, in einem Jahr durch die ganze Bibel zu kommen. Notfalls in 2 Jahren, aber 1 Jahr ist besser. Ja? Es kostet etwa 3 Kapitel pro Tag, aber es bringt einen kostbaren Gewinn, dass wir nämlich den ganzen Ratschluss Gottes einmal kennenlernen. Viele lesen die Bibel, wenn man das jetzt so optisch markieren würde, mit blassrosa bis dunkelrot, ja, da gibt es ganz viele weiße Flecken.
ganz viele Bereiche in der Bibel, die hat man vielleicht noch nie gelesen. Und da gibt es so Lieblingsstellen, da liest man immer wieder. Ja, das ist ja vielleicht gar nicht verkehrt, aber versteht ihr? Wir müssen mal die ganze Bibel, 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, da hört es dann meistens schon auf, 4. Mose, 5. Mose, ja, die ganze Bibel wirklich hintereinander durchlesen. Dann sehen wir etwas vom Handeln Gottes, von den Gedanken Gottes, von den Zusammenhängen in Gottes Wort. Das kann einer gar nicht verstehen, wenn er immer nur wie ein Schmetterling von einer Lieblingsstelle zur anderen flattert. Ja? Sondern dafür braucht man Studium. Und Studium bedeutet dann auch darüber hinaus noch, dass wir auch uns versuchen, die Zeit zu nehmen, auch bestimmte Zusammenhänge in Gottes Wort tiefer zu einmal im Zusammenhang zu studieren. Studium bedeutet zum Beispiel, dass ich mir mal vornehme, ich nehme mal alle Stellen, die über die Taufe handeln, und lese sie mal einfach durch. Alles, was die Bibel über Taufe sagt, im Zusammenhang. Oder genauso kann man das natürlich mit anderen Dingen machen. Ich habe das zum Beispiel mal mit Krankenheilung gemacht, dass ich mal alle Bibelstellen mir angeschaut habe, die in der Bibel etwas über Krankenheilung sagen, im Alten Testament und im Neuen Testament. Ja? Und da kommen dann Zusammenhänge. Ja? Man kann auch mal ein Studium machen, das Leben Abrahams. Ja? Also im Neuen Testament, was über Abraham gesagt wird, im Alten Testament. Ja? Und solche Studien, solches zusammenhängendes Lesen, vertiefendes Lesen, das ist auch etwas ganz Wertvolles, was ich nur auch empfehlen kann. Und wenn wir in dieser Weise, in einer aufrichtigen Herzenshaltung, in einer Herzenshaltung des Gehorsams, die Bibel lesen und das Wort Gottes auf uns wirken lassen, dann entfaltet es eine geistliche Kraft in unserem Leben. Dann erfahren wir Ermutigung und Stärkung durch das Wort. Ich hoffe, das geht euch immer wieder so, dass die Bibel euch auch anspricht zur Ermunterung und zur Ermutigung. Wisst ihr, was die Voraussetzung ist? Dass wir sie auch als zweischneidiges Schwert in unserem Herzen wirken lassen. Ja, wir können nicht nur sagen, oh, ich will immer ermutigt werden von Gottes Wort, aber gehorsam sein will ich nicht. Funktioniert nicht. Ja? Wenn wir gehorsam sind, dann kriegen wir auch die Kraft und die Ermutigung aus dem Wort Gottes. Ja? Also, das möchte ich euch ermutigen. Das Wort Gottes hat die Kraft, uns aufzuerbauen. Es hat die Kraft, uns Gott immer größer werden zu lassen und seine Gnade, seine Liebe, seine Allmacht immer mehr auch vor Augen zu sehen. Den Herrn Jesus uns immer größer werden zu lassen. Und es hat auch die Kraft, uns wirklich zu leiten, dass wir in unserer Nachfolge zielgerichtet werden. Ich habe das ja vorher vorgelesen, Römer 12, Vers 2, da steht auch etwas davon, dass wir in unserer Gesinnung verändert werden sollen, damit wir den Willen Gottes klarer erkennen. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Versteht ihr? Diese Dinge, diese Wirkungen, das sind Wirkungen des Wortes Gottes. Wenn wir mit dem Wort Gottes leben, dann werden wir in unserer Gesinnung verändert durch das Wort Gottes. Ja? Ist ganz schön hart manchmal. Ja? Da merkt man zum Beispiel, Mensch, da hat mich jetzt irgendeiner, ein Bruder oder eine Schwester vielleicht, beleidigt, ungerecht behandelt, angegangen. Und die Bibel sagt einfach, vergib. Ja, aber eigentlich müsste doch der zuerst kommen und sich bei mir entschuldigen. Aber der Herr Jesus sagt, vergib. Ja? Vergib einfach so. Und das sind zum Beispiel so Dinge, wenn wir das tun, dann wird durch Gehorsamschritte unser Charakter verändert. Ja? Wir merken das vielleicht gar nicht, aber wir werden sanftmütiger und demütiger. Wir werden bereit sein, zum Beispiel mehr auf andere zu hören. Ja? Früher war ich auch ein großer Rechthaber und ein Rebell. Ja? Und da muss man das erst mal lernen, auch zu hören, wenn andere einen ermahnen. Ja? Und da zu sagen, danke Herr, ja? Dass du da auch durch den anderen zu mir redest. Und alle diese Dinge, wenn wir dem Wort folgen, dann verändert das Wort Gottes unseren Charakter, unser Wesen und macht uns Christus ähnlicher. Und wir erkennen den Willen Gottes. Das heißt, wir werden durch das Wort auch mehr verstehen, was hat Gott mit mir vor? Was ist Gottes Auftrag für mich? Was ist der Platz, den ich einnehmen darf in der Gemeinde, um ihm zu dienen? Ja, das erfahren wir, wenn wir Gottes Wort gehorchen und wenn Gottes Wort sich in unserem Leben entfalten kann und seine Kraft in unserem Leben wirklich auch voll zur Entfaltung bringen kann. Ich möchte schließen noch mit einem
Bibelwort, das ich nach der Lutherbibel mal vorlese, aus Jeremia 15, Vers 16, da heißt es: Dein Wort ward meine Speise, da ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaut. Ja, damit möchte ich schließen für heute Abend, und wir wollen noch miteinander eine Gebetsgemeinschaft halten, und ich werde dann abschließen.